Hallihallo, ich bin Nico.
Ich bin Grabowski.
Und ich bin Dennis.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei mir gerade nichts Neues, Episode 105 und natürlich der klassische Binmageddon. Countdown geht weiter und da sind wir bei der 17 angekommen. Und heute werden wir ein nicht ganz unerhebliches Element ansprechen, welches im zweiten Armageddon-Krieg eine kleine, klitzekleine Rolle spielt. Und zwar den kompletten
Zylinderkopfdichtungen und warum die so wichtig sind.
Genau.
Und warum man extrem gut darauf verzichten kann, jedenfalls als Ork.
Das stimmt. Ich glaube, das Konzept Zylinderkopfdichtungen haben die nicht. Aber ich finde ihn nicht nur für den zweiten Armageddon-Krieg, sondern generell für Warhammer 40.000 extrem wichtig. Es gibt ja Mitglieder dieses Podcasts, die Orks gar nicht mögen, verstehe ich gar nicht. Aber
zeig mir einen.
Es ist halt der klassische Gegner in zum Beispiel Rollenspielen oder Fantasy-Filmen oder sowas. Ne? Du brauchst halt, es ist eine Xenos-Rasse, die man ohne irgendwelche Gewissensbisse dabei zu haben. Ich meine, es ist Warhammer, ne? Gewissensbisse. Aber ohne irgendwelche Skrupel zu haben, einfach in wahllosen Mengen exterminieren kann. Und die können sowohl in Kleinstgrüppchen auftreten, als auch in planetenbedrohende Riesenmassen. Von daher finde ich, waren die immer schon ein sehr integraler Bestandteil von Warhammer 40.000 und aber auch als Antagonist ernstzunehmende Fraktion, nicht wie zum Beispiel meiner Meinung nach ja, Tyranniden, die für mich ja eher ein Setting sind als eine echte Fraktion.
Ja, ja, ja. Und man muss auch ganz klipp und klar sagen, wenn wir hier um die Kopf, also in Anzahl der Köpfe, also die personenstärkste Fraktion im kompletten Warhammer 40.000 Spektrum sprechen, dann sind Orks auf klar Platz 1. Selbst die Tyranniden haben da noch keine Chance. Auch wenn die jetzt, wir wissen nicht, wie viele da noch irgendwie zwischen den Galaxien da irgendwie rumkrauchen. Aber hier jetzt in unserem Spiel-Setting sind die Orks die mit Abstand personenreichste Kultur. Ich erinnere mich da noch an diese eine kleine Sonde, die irgendwelche Marspriester halt ausgesandt haben, um einfach mal zu gucken, wann kommt die am Rande des Universums an, so ungefähr, und die kommt an allen möglichen Planetensystemen vorbei und schickt immer mal wieder alle paar hundert Jahre noch Signale irgendwie nach Terra oder zum Mars und immer wieder wird angezeigt, entweder sind Orks gerade im Begriff, das System zu übernehmen, sind schon dort, oder sind einfach präsent. Also die sind da. Also das ist der Renner im Warhammer 40.000. Eigentlich sollten wir über Orks reden, nicht über Menschen. Egal, wir schweifen ab. Ja. Auf jeden Fall, das ist halt der Gegner, der wirklich, ich sag mal, lore-übergreifend eigentlich am meisten überall auftaucht. Sei es jetzt Herr der Ringe und Co. Das ist ja auch wirklich so.
Ja. Aber das kannst du nicht vergleichen.
Ja.
Ne? Das ist nochmal was anderes für sich.
Ja, natürlich. Es gibt überall Abweichungen.
Aber kurz dazu, weil du es ja eben so schön angeteasert hast. Orks sind so, finde ich, für mich persönlich. Ich finde die zum Beispiel bei Herr der Ringe und Co. finde ich die halt mega geil. So. Ich finde die richtig super. Das ist halt der optimale Feind. Das funktioniert irgendwie. Das finde ich total gut. So. Schön ausgearbeitet, alles cool gemacht und so. Aber ich finde es mitunter ein bisschen schwer und ein bisschen schade, dass die bei Warhammer oder beziehungsweise bei 40k auf jeden Fall so ein Trottelstempel immer irgendwie irgendwo aufgedrückt bekommen. Mal ein bisschen subtiler, mal weniger. Das finde ich ziemlich schade bis eigentlich ziemlich scheiße, weil das ist eine Fraktion, die könnte so badass sein und so cool sein. Und ich finde einfach dieses Ganze, wenn jetzt gesagt wird, irgendwie von mir so, ja, die sind so heftig, diese Fraktion, boah, krass, das ist total finster und bla bla, denke ich mir so, ja, das Potenzial ist da, wird aber jedes Mal mit dieser total hirnrissigen Klamauk-Scheiße vollkommen kaputt gemacht und diesem weiß ich nicht. Ich finde es halt richtig schade, weil spätestens seitdem ich diesen Goff Boss oder Oberboss oder wie auch immer hier von Dennis gesehen habe, den du da mal gebaut hast, mit diesen fetten Hörnern am Helm.
Danke, danke. Gibt,
ja, ne? Ohne Scheiß habe ich gesehen, dachte mir so, okay, geil, fühle ich. Finde ich super, finde ich richtig stark. Ja. Optik passt schon mal. Und das würde ich, und das kaufe ich dann dem Ganzen halt auch so ab und so. Oder? Das ist halt echt ganz cool. Aber lass die mal in irgendwelchen Romanen auftauchen oder sonst irgendwie was halt, ne? Und man denkt sich so, oh Gott, halt bitte deine dumme Fresse. Lass es einfach.
Ja, ja, ja. Absolut. Also die Romane, puh, ja, die sind schwierig. Da werden die wirklich, keine Ahnung, das ist ja wirklich unterste
Schublade. Es ist halt schade. Ich finde es halt wirklich schade.
Ja, ja, absolut. Das stimmt. Ich habe auch, es gibt durchaus coole, wir sind ja alle sowieso sehr grimdark inspiriert und es gibt auch wirklich cool bemalte Ork-Armeen, die halt wirklich auch halt im Grimdark-Style rüberkommen und da hat man auch echt das Gefühl, dass, naja, dass das halt eine Fraktion ist, mit der man rechnen muss und dass es halt auch, also dass die halt auch Potenzial haben und vor allem für ihre Brutalität stehen. Aber tatsächlich die Orks oder die Entwicklung der Orks, und dazu komme ich auch gleich noch, sind ja echt eingeführt worden und auch ausgearbeitet worden, um das bösartige, düstere Bild, das damals in der ersten Edition von also Rogue Trader Zeiten von Warhammer überhaupt präsent war. Also das war tatsächlich absolut beabsichtigt, dass die diese ganze Atmosphäre aufgehellt haben. Und das hast du natürlich dann auch mit irgendeiner Waffe, die dann, keine Ahnung, in deinen eigenen Händen hochgeht oder per Zufallsprinzip irgendwie von links nach rechts und von rechts nach links und ach, jetzt sind doch wieder die tot.
Der Snotzogger.
Snotzogger, ja, oder das Quick-Katapult oder was auch immer, also Sap-Kanonen. Ich weiß nicht, die alten 40k oder überhaupt generell auch bei Fantasy, die alten Spieler erinnern sich an die ersten Editionen. Wir haben ja einmal diesen schönen Abweichungswürfel mit Direkt-Hit, also der ist ja auch noch heute präsent, aber es gab halt auch damals noch einen zweiten dazu und da waren 5 Zahlen drauf und einmal ein Misfire-Symbol, also 2, 4, 6, 8, 10, das waren, meine ich, noch die Stärke und dann noch irgendwie so ein Ausrufezeichen oder direkt Misfire für irgendwas, das wieder irgendwie kaputt gegangen ist. Ich glaube, es gab Spiele, bei denen ich regelmäßig nur dieses Misfire gewürfelt habe. Mega lustig, was dann passiert ist. Oder es war total fatal. Ja, nee, hat Spaß gemacht. Also solche Sachen. Und das ist halt so dieses Klamaukige. Ja. Die wurden damals echt bewusst so eingeführt.
Aber
bevor wir jetzt so
richtig... Genau, ich wollte nur sagen, aber alles in allem, bevor wir... Ich glaube, wir alle mögen diese Klamauk-Orks nicht. Und deswegen reden wir heute über Goffs.
So nämlich.
Oh ja, sehr gut. Bessere Übergang, als den ich hätte finden können. aber bevor wir wirklich in die Folge starten, frage ich euch doch einfach mal, weil es ja so klassisch ist und wir es unbedingt machen müssen, aber auch wollen. Habt ihr Armageddon Progress?
Mhm. Ja.
Na dann haut mal raus. Also ich hab keinen Armageddon Progress, von daher bin ich raus. Ich steck gerade woanders drin.
Dann würde ich gerade mal anfangen, weil ich finde, das Beste kommt immer zum Schluss. Und da würde ich dann ganz gerne auf deine Arbeit gleich verweisen. Nicht nur, dass es das einer der besten Namen ist, die es halt irgendwie generell in diesem ganzen Setting gibt. Ne? Dennis Hans Koren. Ja. Ist halt schon mega geil, aber das ist schon, wie gesagt, das Beste kommt zum Schluss oder gleich im Anschluss, besser gesagt. Da würde ich mal direkt anfangen mit meinem Progress, den ich da gemacht habe. Und zwar habe ich 5 World Eaters mittlerweile gebaut und bemalt, bis auf die Bases, die fehlen noch. Die kommen jetzt, die kommen jetzt die Tage irgendwie, werden die halt fertig gemacht. Und das hat nach langer Zeit mal wieder Spaß gemacht, was für 40k, also wirklich für 40k zu bauen und zu bemalen. Das war echt ganz geil. So, auch wenn ich momentan so ein bisschen mein Liebesleid damit habe, irgendwie rot zu malen. Tatsächlich, weil ich von meinen Thousand Suns so ein bisschen geimpft bin gerade, was das angeht. Das ist so ein bisschen so, ja, ich möchte gerne mal was anderes wieder machen. Habe ich auch. Ist jetzt aber nicht Thema hier in der Folge. Aber auf jeden Fall, naja, 40k World Eaters sind halt Rot, Gold oder Rot-Bronze, je nachdem. Und naja. Aber ich habe das diesmal so gemacht, dass ich halt so mit Violett schattiert habe. So, und das finde ich also so mit der Airbrush halt, so von schräg unten nach oben, so ein bisschen Violett irgendwie. Das ist ganz cool, ist nochmal was anderes irgendwie, so ein bisschen ist es halt ein ganz dezentes Highlight, so sag ich mal. Was jetzt nicht dazu großartig geführt hat, dass ich gesagt habe von wegen so, hey, rot, geil, sondern mir nur dachte, hey, rot, gerne was anderes mal.
Nee. Ja, tatsächlich kombiniert sich das ganz gut. Ich mache auch wenn ich rot male, dann benutze ich zumindest so um die Schatten nochmal so ein bisschen hervorzuheben, Druchi Violet. Mhm. Also auch lila. Ist auch ganz schön.
Ja.
Schöner Effekt.
Habe ich auch nie gemacht. Aber vielleicht mache ich das. Also der wird ja farblich zu, also mein Progress wird ja farblich zu deinem Progress passen müssen. Von daher werde ich mich dann da an das Malrezept halten, denke ich.
Naja, ja, also, ne? Hauptsache Corn Red und dann läuft der Lachs.
Ne? Ich weiß gar nicht,
und ob viel
ich
Corn Bronze. Red
besitze. Ja, viel Bronze ist gut. Das stimmt wohl.
Bronze.
Ja, und da du ja schon deine Warband soweit fertig hast, habe ich gesagt, ich mache den Leader dafür, und zwar besagten Hans Koren, Korens Hen, von der Schelsig des Imperiums, der Galaxie. Und ich habe das erste Mal seit meiner Kindheit, muss ich echt sagen, nochmal einen Kornberserker gebaut. Korns persönlichen Gondoliere hier mit einer richtig großen Axt, die mich wirklich viel Zeit gekostet hat. Meine Fresse, war das Arbeit, dieses Ding zu basteln und vernünftig zu positionieren. Weil zweihändige, also Space Marine Physiognomie von den Modellen her, ist in den meisten Fällen nicht dafür gedacht, wirklich zweihändige Waffen zu führen, ne? Weil die halt oft kommen die mit den Armen nicht eng genug aneinander, weil die Brustplatte so breit ist, ne? Wenn man das irgendwie. Und
das Trick, war viel Arbeit. Da gibt's einen Trick. Ich habe ja für die World Eaters, in der Warband ist ja ein Butcher drin, so.
Ja.
Und der hat eine zweihändige Kettenaxt natürlich, also die auch so ein Doppelblatt hat, natürlich, ist klar.
Mhm, klar.
Und die hält da ganz heroisch mit einem Arm hoch. Also ist da nichts im Weg. Das funktioniert.
Ja, das habe ich auch ausprobiert, aber hat mir dann nicht mehr gefallen. Weil ich hatte ursprünglich den Arm von diesem neuen Terminator-Captain, glaube ich, war ich am Überlegen, ob ich den verbaue. Aber nee, ich wollte, dass das halt aussieht, als würde der irgendwie aus der Bewegung mit seiner Axt gerade ausholen und so fiesen.
Auf die Gondel springen und sofort losfahren.
Genau. was glaubst du, wo der die Muckis her hat, ne? Vom Rudern. Und und das war wirklich viel Arbeit. Jetzt, der ist im Prinzip fertig. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, sind die Buchsen vom Black Carapace. Die muss ich noch aufmodellieren auf den Arm. Und hier und da noch eine Niete setzen. Aber ansonsten ist der durch. Packen wir dann in die Slideshow. Vielleicht grundiere ich ihn heute Abend noch. Wird auf jeden Fall am Wochenende bemalt, damit der am Montag mit Expressversand zu wahrscheinlich dir in die Post gehen kann, richtig?
Ja, gerne.
Ja. Gerne. Dann habt ihr den
nämlich. Ich bin gespannt, ihn dann live zu sehen. Und zwar, die Folge kommt ja am 10. raus, kennt ihr ja. Und übermorgen ist dann bei uns dann schon das Fest der Tabletop-Freibeuter in Bergedorf. Kommt rum zum Schnacken, zum Spielen, zum Würschle-Essen. Das wird bestimmt eine nette Runde da werden. Da freue ich mich
auch schon sehr drauf. Das lohnt sich auf jeden Fall wie jedes Jahr. Freunde, ich sag's euch.
Ja.
Irgendwann schaffe ich es auch mal.
Auf jeden Fall.
Nicht heute, also übermorgen, aber vielleicht
anders. Ja.
Safe. So, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Und zwar würde ich, weil wir sprechen ja jetzt heute über die Goffs, den Goff-Clan. Und die Goffs waren nicht unbedingt gleich von Anfang an bei Warhammer 40.000 oder damals Rogue Trader der ersten Edition, waren Clans noch gar nicht so ein Begriff. Also die existierten nicht, die Orks gab es, die tauchten auf, die waren auch universal da, waren ein klassischer Gegner in der ersten Edition. Allerdings tauchte das erste Mal der Clan der Goffs in der Geschichte von Warhammer auf, und zwar 1990, als ein Buch rauskam, und zwar Warg the Orks, von Nigel Stillman und Brian Ansel.
Das hast du auch, ne?
Und,
oder?
Oh, das hätte ich gerne. Das läuft bei eBay so bei 250 bis 300 Euro rum.
Eieiei.
Ja, das sind richtig gute Werke, ne? Also ich besitze zumindest mal die PDF, aber das ist halt nicht zu vergleichen. Hm. Und weil das Buch ist ja wirklich das Referenz, also man könnte behaupten, das ist das Referenzwerk für Orks. Da steht eigentlich so eine Menge an Hintergrundwissen drin, auch Unmengen an nicht nützlichem Hintergrundwissen. Aber es ist einfach lustig zu lesen, lustig drin zu blättern und zu stöbern. Was ich ja vorhin schon meinte, das hat tatsächlich dazu geführt, dass das düstere, bösartige Image von Warhammer 40.000 am Anfang halt echt eine ordentliche, poppige Note, spaßige Note auch bekommen hat. Wie war das? Ach genau, und da wurden ja halt die Clans erwähnt, und wenn man nachher dann später auch seine Armee individualisieren wollte, da konnte man dann schon bald, ein Jahr später, auf das nächste Extrabuch gucken und schielen. Da gab es dann explizite Goff-Clan-Armeelisten in dem Buch Here We Go. Das ist nämlich auch noch die zweite Erweiterung für Orks im der ersten Edition von Warhammer 40.000, und ich habe gerade mal geguckt, in der ersten Edition gab es tatsächlich nur für die Orks die meisten Erweiterungen neben den Space Marines, und zwar gab es dann auch noch das dritte Erweiterungsbuch Freebooters, das kam auch 1991 raus. Mm. Und erst dann, ich glaube 1993, ich glaube da kam erst die zweite Edition.
Ja.
So, und dann ging halt auch da das los mit dem expliziten Kodex der Orks mit Gutskull vorne auf dem Cover. Und ich hatte das in der, als wir erzählt hatten, was euch so erwartet in der zweiten Edition, da hatte ich ja mit Andy zusammen darüber geschnackt, und das ist ja auch so das mega geile Artwork vorne auf dem Cover drauf.
Ultra gut.
Und da voll gut, ja. Und von ganz, ganz stilistisch. Nagel mich nicht drauf fest, wer das doch war. Aber es ist wunderschön und klassisch ork-wuchtig in der zweiten Edition. Und jetzt kommen wir nämlich zur Symbolik, weil vorne auf dem Cover, da sieht man halt Gutskull mit seinem großen Banner, das natürlich auch seinen Clan darstellt. Er ist ja nun mal der Megaboss vom Goff-Clan, und die haben als Symbol einen gehörnten Stier oder ein stierähnliches Tier, auf jeden Fall mit einer solchen Umwucht, mit Hörnern zu beiden Seiten. Das ist schon sehr stilistisch. Gibt es in verschiedensten Varianten als Totenschädel, aber meistens eigentlich auch schon mit dem Stier und einem fetten Ring vorne in der Nase drin. Und die vorherrschenden Farben haben auch eine Entwicklung gemacht im Laufe der Edition. Damals war tatsächlich Schwarz und Rot sehr, sehr präsent, auch sehr knallig. Mhm. Und das Ganze wurde eingerahmt von schwarz-weiß kariertem Muster. Und im Laufe der Edition, da wurde es ja immer düsterer und dunkler. Also mittlerweile kann man auch schon sagen, die primäre Farbe ist schwarz bei dem Goff-Clan.
Ja,
genau. Schon.
Übrigens ganz kurz, das Cover-Artwork ist von Mark Gibbons. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Das wäre jetzt meine andere Wahl auch gewesen. Ja. Da steht der Gaskull auf einem toten Dark Angel.
Ah, okay. Welche Edition war das nochmal?
Sorry. Das war das Codex Artwork 2. Edition.
Ach doch, das. Ja, ja, okay. Okay, ich hatte nur Augen für Gaskull. Ich hatte gar, den Dark Elder gar nicht bemerkt. Dark
Angel. Ich hatte nur Augen für Gaskull.
Hey, Dark Angel meine ich. Genau.
Fuck, Dark Elder. Angel, Elder, Nico, alles gut. Irgendwas. Keine Ahnung.
Ey, ich bin hier bei uns der Xenos-Beauftragte. Ich habe einfach nur die dicken, fetten Kuller-Liebestränen-Augen immer, gucke ich in Richtung Orks. Das ist nun mal, das ist meine Fraktion, mit denen bin ich halt ins Warhammer 40.000-Universum gestartet. Das ist halt immer noch eine große Liebe, die jetzt auch gerade am Aufflammen ist, weil ich jetzt hier in diesem Skript mich halt...
Oh, ja, du kommst wieder rein.
Gleich wieder auslassen.
Du kommst wieder rein, man merkt das schon,
voll.
Du hast Bock.
Was ich finde, was man ruhig noch erwähnen kann, wo wir gerade bei alten Editionen sind, ne? Zur Zeit, erste, zweite Edition, die Orks hatten damals schon eine riesen Miniaturen-Range. Ne? Also es gab unheimlich viele, das war ja alles Zinn. Es gab, glaube ich, für die zweite Edition dann diese Goffs mit den Boltpistolen und Äxten, die Monopost-Typen und Gretchens mit Autogewehren. Aber du hattest unheimlich viele, also für alle möglichen Ork-Clans und Ork-Spezialisten-Modelle und so, ne? Und auch alleine für Goffs gab es, ich weiß nicht, wie viele verschiedene, wie viele Nobs es alleine schon gab, ne? Habe ich auch einen ganzen Schub von aus Zinn hier, alle nicht bemalt, vielleicht mache ich dafür die Slideshow ein Foto von.
Auch Fahrzeuge, Cyborgs, also die haben wirklich von vornherein eine ganze Menge Liebe erfahren.
Ja. Es gab für diesen Ork-Kampfpanzer gab es eine Bauanleitung, wie man sich ihn selber baut. Mit diesen,
diesen Rädern. Und erweitern.
Ja.
Von ich glaube, die ersten kamen raus von Armorcast. Mhm. Und also die größeren auf jeden Fall. Und Epicast hat das auch übernommen. Mhm. Und ich darf mich ja als glücklicher Besitzer eines von Epicast produzierten Stompers also glücklich schätzen. So einen schönen, großen, hinten noch mit so einem komischen Dachziegelhäusle hinten als Eingangstür und so richtig gut.
Geil!
Ja. Ja, den besitze ich, den liebe ich, den habe ich tatsächlich.
Mach da mal Fotos von, das ist ja mega cool.
Oh, müsste ich echt mal machen oder mal wieder runterholen. Der ist tatsächlich gerade auf dem Dachboden. Schön gut verpackt, weil er jetzt aktuell nicht Thema ist. Mhm. Aber ja, ich hole ihn mal runter. Ja.
Sehr schön.
Ja, und dieser Stomper ist tatsächlich so angelehnt an die Gottheiten der Orks und die werden wir auch noch gleich besprechen, aber wie das Ganze so wirkt, ja, Nils, erzähl doch mal.
Die Ideologie der Goths, so ein sehr spannendes und auf jeden Fall zentrales Thema bei dem ganzen Bums, denn der Clan gilt halt als der brutalste und aggressivste und mächtigste aller Ork-Clans, so und das will halt so ein bisschen, also das ist schon so ein bisschen so eine kleine Hausnummer, so innerhalb der Ork-Gesellschaft, sag ich mal, das will schon was heißen. In ihrer Wahrnehmung nämlich sind sie, also die Goths, wirklich so die einzige Elite der, also ihrer gesamten Gesellschaft, ne? Für Goths sind halt andere Clans halt schwach, feige und so ziemlich in Anführungszeichen unorkig, weil keiner ist halt so krass wie die Jungs in Schwarz mit den Schachbrettern. Das geht halt schon richtig. Jo. Und das merken wir halt an, also da, es gibt halt zentrale Merkmale dafür halt so, ne? Da haben wir zum Beispiel, also zunächst erstmal Aggression im Nahkampf oder beziehungsweise die Aggression und den Nahkampf, ne? Weil das hängt ja auch irgendwo natürlich mit zusammen. Denn Goths streben danach, sich im direkten Kampf zu beweisen, vorzugsweise natürlich an vorderster Front, weil sonst wären sie ja nicht die heftigsten, ist ja ganz klar. Sie sind halt besonders aggressiv, auch gegenüber anderen Orks. Ne? Also da merkt man auch, da will man sich dann auf Teufel komm raus beweisen. Im Bestfall, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so bewandert, also stoppt mich, falls ich jetzt irgendwie was Falsches sage, aber wenn jetzt irgendwie so ein Bad Moon oder so neben dem steht auf einmal, natürlich muss der dann auch ein paar in die Fresse kriegen oder so. Oder einfach oder direkt sehen von wegen, boah, Alter, der ist ja echt einfach nur...
Naja, zumindest ein Streit vom Zaun brechen, das ist
ja, oder,
es.
Ja, ne? Oder also so.
Diese, ne? Diese subtile Aggression so irgendwie und das eskaliert natürlich schnell. Also die gehen jetzt nicht sofort auf Konfrontation.
Nee, das jetzt nicht.
Die würden schon triggern.
Genau, die wollen halt triggern zeigen, die müssen zeigen und wollen zeigen, dass sie halt so heftig sind und das müssen natürlich auch die eigenen, in Anführungszeichen, Leute, also andere Orks, dann halt auch sehen und merken, weil das ja auch so ein bisschen, die sind ja auch stets bemüht, ihren Status so zu festigen, weil die Orks an sich sind ja generell sehr krass. So. Und wenn die krassesten, dieser Krassen, dann weiterhin die krassesten bleiben wollen, dann müssen sie natürlich auch richtig, das auch zeigen, so 24/7 halt am besten halt, ne? Und da komme ich direkt zum nächsten Merkmal und das wäre dann die Stärke. Ne? Weil Stärke ist halt gleich Macht. So, da gehen wir so nach dem klassischen Ork-Denken. Da zählt nämlich allein die Stärke. So. Und da drin übertreffen die Goths halt alle. Ne? Also die sind halt größer, schwerer und wilder als andere Orks. Ne? Und auch da keiner Verweis auf Dennis Kitbash. Wenn man das sieht, macht Sinn. So, es kommt nicht von ungefähr. Dann ein ganz großer Punkt, das nächste Merkmal, ne? Ein ganz großer Punkt, der mich persönlich da natürlich anspricht, das ist die Humorlosigkeit, also weil ich es einfach ein bisschen zu klamaukig finde, um diese Knalltüten halt, im Großen und Ganzen, ist aber die Humorlosigkeit der Goths halt. Ne? Denn im Gegensatz zu anderen Orks, die halt oft so verspielt sind, würde ich mal sagen, sind Goths halt extrem ernst, stur, humorlos und also was sie sogar unter ihren eigenen Artgenossen isoliert. Also sie isolieren sich dadurch halt von anderen Orks. Also dadurch halt alleine schon mal. Ne? Nicht, dass die Größe und das alles schon reichen würde. Nein, man muss auch nochmal eine extra Schippe Frust draufpacken.
Die dürften auf jeden Fall niemals bei der TV-Show Verstehen Sie Spaß mitmachen. Tun sie nicht.
Nee, wahrscheinlich.
Keine Chance.
Wahrscheinlich halt nicht.
Solche, ne? Zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, das ist auch Jahrzehnte her, aber zum Beispiel andere Clans machen sich einen Spaß, wenn die eine Schlacht gegen Eldar sich gekloppt haben. Eldar-Waffen und Fahrzeuge galten immer als, die kann man nicht berühren, weil die dann halt in sich zusammenfallen oder kaputt gehen, explodieren oder irgendwas dergleichen. Die Technologie konnten sie dann dementsprechend nicht adaptieren, sonst alles andere haben sie ja mal versucht schon zu klauen und zu plündern. Und weil sie es halt nicht hingekriegt haben und die Waffen der Elder immer kaputt gingen, haben die sich zum Beispiel einen Spaß daraus gemacht, Squicks oder Grotz zu nehmen und dann auf diese Waffen zu werfen, um dann zu sehen, wie die dann explodieren. Das hat echt mega Spaß gemacht. Oder irgendwelche Fliegerboys, die anfangen, irgendwelche Möwen vom Himmel zu ballern. Das sind solche spaßigen Geschichten, die wirklich jeden Ork das Herz aufblühen lassen. Aber die Goths, nö, lässt das kalt. Die haben da nicht so viel Spaß
dran. Ja, weil bei den Goths hat es eher was mit ihrem Anspruch auf Herrschaft zu tun. Ne? So teilt dieses Verhalten. Ne? Und ihre überlegene physische Macht interpretieren sie halt als ein von, Achtung, Gork gegebenes Recht, ne? Gork und Mork, haha, über andere Clans zu herrschen. So, weil die müssen natürlich herrschen, ihrer Meinung
nach. Ja, klar. Die werden ja auch vom Propheten angeführt, ne? Also
so,
ist ja
im Prinzip sieht's aus, ne?
Der erwählte Clan, ne?
Der erwählte Clan, ist das so? Ist Gork der Prophet oder ist Mork der, oder sind das beides Propheten für die?
Nee, aber ganz cool.
Nein.
Shame on me, ja, das macht natürlich jetzt Sinn auf jeden Fall, klar. Ja, ja, ich bin hier der nicht so belesene, was hier Orks angeht. Aber ich finde
Gork und Mork sind ja die Götter. Genau, Gork und Mork sind ja die Götter.
Ja, genau. Ja,
da zählt Dennis auch gleich was dazu.
Genau. Aber ich hätte da noch ein bisschen was zu sagen, und zwar zum zu dem Ruf und der Wirkung. Ne? Denn Goths verkörpern das Bild des typischen Orks, ne? So das Monster, das halt Eltern im Imperium nutzen, um ihren Kids, wenn sie nicht spuren, so ein bisschen so, dass das Blut in den Adern gefrieren zu lassen. Also zu erschrecken halt so ein bisschen. So nach dem Motto, iss dein Teller auf, ansonsten
kommt Gaskur
und hau dir auf den Kopf oder sowas. Keine Ahnung.
Wenn du deinen Soylent Viridians nicht auf isst, dann kommt der Ork dich holen und isst dich. Und so, oh mein Gott. Nein.
Ja. Ja. Wenn da Nikolaus Tag ist, ne, dann ist auch nicht Knecht Ruprecht, sondern Gaskur, der dann mit der Rute kommt. So.
Furchtbar.
Oder irgendwelchen arm montierten Waffen wahrscheinlich dann. Wer weiß, ne? Das eine schließt das andere ja nicht aus, vielleicht so, ne? Genau. Und in den Lagern des Astra Militarum ist es oft der Goff, der in Geschichten von Angriffen durch Grün heute auftaucht. Genau. Und ihre kompromisslose Wildheit macht sie zu natürlichen Anführern, und aus ihren Reihen stammen viele der berüchtigsten Warbosse der Ork-Geschichte. Ne? Und auch das macht ja natürlich Sinn, weil jetzt irgendwie so ein kleiner Wicht, der irgendwie nur seine Pisolotten zählt oder irgendwie sowas, ist natürlich nicht so der typische oder der klassische Anführertyp, den man dann haben möchte und den man auch gerne hätte, um sich da irgendwie eine Art Legende, eine Historie drumherum aufzubauen. Das ist halt nicht so, weiß ich nicht, ne? Ist halt nicht so spannend.
Ja, und ich meine, wenn du über die Orks ja quasi eine Gesellschaft hast, in der Dominanz sich aus Größe und Stärke ergibt, und die nun mal die größten und stärksten unter den Orks sind, ist ja ein No-Brainer, dass die dann halt auch hart führen da, ne?
Ja, voll. Und das ist halt auch der orkischen Anatomie geschuldet, dass je aggressiver und stärker ein Ork ist, desto größer wird er. Und das ist halt quasi so eine Endlosschleife. Die werden halt wirklich einfach immer größer und größer und immer wilder und wilder. Und tatsächlich, wenn wir da einmal kurz in der Geschichte zurückgehen, ich glaube, das war ja mein damaliger Einstieg hier beim Podcast, der Krieg gegen die Bestie. Mhm. Weil wenn man sich die Orks zuvor anguckt, die die Menschheit bekämpft hat, bis halt dieser Krieg gegen die Bestie losgetreten wurde, die waren tatsächlich in Summe deutlich, in Größe und Gänze deutlich kleiner, also anatomisch. Wenn man sich das jetzt so anguckt, also es gibt ja die Größenkategorie, jetzt mal runtergebrochen, Boy, also der stinknormale Infanterist, dann der Boss, der ist schon einen Kopf größer oder so, und dann der Oberboss oder der Chefboss, der die größte Kreatur der Horde darstellt. Und damals waren tatsächlich, könnte man sagen, zu Zeiten Krieg der Bestie, wo die Orks extrem wild, extrem stark und extrem aggressiv agierten, also der normale Boy war so groß wie ein Boss. So muss man sich die Horden von damals vorstellen. Und und ich weiß nicht, ob die Goths innerlich immer noch in die Richtung wollen. Ich glaube auch, die Bestie an sich war sogar vom Goth-Clan beim Krieg gegen die Bestie, wenn ich mich recht entsinne.
Ich muss zugeben,
ich glaube, es war sogar ein
Goth. So weit habe ich nicht mir die Reihe gegeben. Irgendwann musste ich aufhören. So.
Ja, ich habe sie ja damals, das war ja das Witzige, ich hatte sie ja einmal durchgelesen, weil ich halt aufgeregt war, oh, beim Imperator nichts Neues, ich bin der Gast. Ich glaube, das war sogar wirklich meine ersten beiden Folgen. Mhm. Da habe ich mir die komplette Reihe nochmal vorher reingezogen. Das waren ja schnell lesbare Bücher, aber ja, ich habe sie mir nochmal reingegeben.
Ja, und halt richtig viele, ne? Aber auch wer Bock hat auf wirklich finstere, gemeine, sadistische Orks, ohne dafür 15.000 Bücher lesen zu müssen, Hell's Reach, super Roman.
Oh ja, ja. Ja,
spielt halt voll auch, gut, kann man auch auf sehen. Armageddon, Dritter Krieg. Richtig gut.
Ja.
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 Reden wir über Ork-Bosse, Götter.
Ja,
dann. Sie sind ja auch irgendwie Bosse, ne? Ja, wie wir es vorhin schon mal angeteasert haben, die Orks haben halt auch eine Form von Religion, die in erster Linie, ja, also in ihrer Umsetzung schwer pragmatisch ist, wie alles bei den Orks, aber die sind schon irgendwie zutiefst spirituell, sage ich jetzt mal, ne? Die einen mehr, die anderen weniger, weil ja ihr Glaube Berge versetzt. Das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Und so haben die Orks zwei Götter im Großen und Ganzen, an die sie glauben. Und zwar sind das Gorg und Morg. Und die beschreibenden Charakteristika von diesen beiden sind, dass Gorg ist brutal und schlau, während Morg schlau und brutal ist. Und zwar in der Reihenfolge. Klingt jetzt erstmal irgendwie trivial, aber das ist schon ziemlich wichtig, ne? Weil Gorg ist halt der Schutzpatron der Goths, ne? Weil der halt brutal ist und schlau. Ne? Während sowas wie Blood Axes eher zu Morg halt, ne? Weil Morg ist schlau und dann auch noch brutal. Finde ich süß.
Genau. Zum Beispiel, Morg würde eher so ein Schlag oben antäuschen, aber mit einem Tiefschlag kommen. Mhm. Sowas zum Beispiel. Und Gorg würde halt voll die Kopfnuss geben gleich.
Ja.
Das ist super.
So im Vorbeigehen auf die Schulter tippen und dann einfach so einen Kinnhaken ziehen. Sobald es rumdreht.
Herrlich. Herrlich. Rein da.
Ja. Nee, ja, und so ist Gorg halt deutlich nahkampflastigerer Ork, ne? Oder beziehungsweise Ork-Gott, ne? Beziehungsweise seine Jünger sind da deutlich nahkampflastiger, während Morg folgende Orks halt eher auch als vielleicht von Goths als unorkisch betrachtete Taktiken verwenden. Oder halt auch lieber mehr rumballern und so, ne? Wobei Dakka ist ja auch, ist ja auch sehr orkgefällig.
Ja, genau.
Wolltest du noch was zu Gorka Morka sagen, oder?
Ach so, ja, kann ich auf jeden Fall. Tatsächlich hatte ich das da zur Referenz angegeben. Gorka Morka ist ja quasi eine Art Necromunda für Orks damals gewesen. Ich kann das jetzt so aus dem Stegreif gar nicht sagen, wann das genau rauskam, das Spiel. Aber für mich persönlich war das tatsächlich so der Einstieg.
Das ist wirklich lange her.
Ja. Und das war mein Einstieg ins Warhammer 40.000 Universum. Das waren meine ersten 40k-Figuren. Ihr seht, das waren Orks damals für mich. Mega gut. Tatsächlich auch noch nicht mal selbst gekauft, sondern mit Tauschgeschäft damals noch so üblich. Ich hatte nämlich eine kleine Untoten-Fraktion bei Warhammer Fantasy. Und die habe ich gegen das komplette Grundspiel Gorka Morka eingetauscht. Hervorragender Deal. Und ihr seht, was daraus geworden
kam
ist.
Kam 97.
Ah, boah, ja, es ist schon.
Und hat damals schon, die Grundbox hat 150 Mark gekostet. Also.
Echt? Oh, dann habe ich einen wirklich guten Deal gemacht. Verdammt. Mhm. Cool, weil da war auch noch auf jeden Fall ein Zinn-MacBoy mit dabei. Richtig gut. Oh. Aber da war es damals tatsächlich üblich, man hat sich halt am Anfang für eine Horde entschieden, eine Gruppe, die entweder Gorg folgten oder mehr folgten oder Morg mehr folgten. Und da war es tatsächlich deutlicher in der Hinsicht, dass die Morkas im Endeffekt mehr technisch versiert waren und halt auch, ich glaube, ein paar Boni hatten im Umgang mit Fahrzeugen, und die Gorkas hatten halt mehr vom Nahkampf und waren dann dementsprechend drauf und dran, möglichst schnell dort zu landen. Und da war es tatsächlich auch nochmal richtig deutlich zu sehen. Also diejenigen, die jetzt Gorg mehr präferieren, sagen jetzt nicht, dass das Morg nicht existiert, aber die würden ihre Stoßgebete schon eher Richtung Gorg schicken. Aber das Coole ist, die wissen alle, es gibt halt nur zwei Götter. Das ist halt so deren Ausrichtung. Ja, das zu den Gorka Morka damals.
War ein schönes Spiel. Also ich habe es als Kind damals, wie alt war ich denn da, warte mal. Ja, dementsprechend 15 war ich, als das rauskam, und haben wir damals auch gespielt. Fand ich, fand ich damals geil, aber das ist, ich habe es auch seitdem im Prinzip nicht mehr gespielt.
Habe ich noch auf dem Dachboden.
Boah. Ja, ich hatte die Boxen, ein Freund von mir hatte die. Ne? Aber ich hatte mir dann eine Ork-Bande gebastelt aus den paar Orks, die ich so noch aus der Grundbox hatte und ein paar Space Marine-Fahrzeuge von mir, von den Lippen abgesparter Predator habe ich dafür umgebaut.
Ja, so wie die Kronkorken bei Fallout als Währung zählen, waren damals die Zähne die Währung. Richtig witzig. Also es gelten ja immer als Währung bei den Orks. Und das war immer lustig, wenn du, okay, so und so viele Zähne habe ich noch. Okay, dann kaufe ich mir noch die Schrotflinte oder... Ach, das war so lustig.
Ah, super.
Spaß gemacht. Ja.
Ja, und sind wir mit dem Glauben erstmal durch. Reden wir ein bisschen über das Erscheinungsbild der Goffs. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich mag Orks grundsätzlich sehr als Fraktion, ne? Weil das halt so eine Oldschool-Fraktion ist, die fand ich schon immer cool. Und ich mag auch eigentlich vom Look her so ganz klassisch alle Clans. Ich finde es ein bisschen sehr schade, dass Games Workshop mit dem aktuellen Look von Orks von der Clan-Spezifität oder wie das heißt, ein bisschen weggerutscht sind. Ne? Mittlerweile sehen ja alle sehr ähnlich aus, aber damals hatte man noch Evil Suns zum Beispiel, die hatten gern so phrygische Mützen an oder irgendwelche Mondhüte auf dem Kopf. Ne? Blood Axes hatten öfter mal so die hatten so Barette getragen und so ein Gedöns, ne? Und auch und Tarnfarben. Und sowas kommt für einen Goff halt so gar nicht in Frage. Ne? Goffs sind, wie schon mal erwähnt wurde, etwas, also alles in allem einiges größer und breiter als ihre Artgenossen, haben auch etwas längere Arme, breite Schultern als die Orks anderer Clans, weil es ja nun mal die in den Nahkampf stürmenden Sturmorks sind sozusagen. Ja? Die tragen ziemlich gern Stahlhelme, also gerade wenn man sich ältere Modelle anguckt, die sehen auch durchaus schon mal aus wie der deutsche Stahlhelm, den man noch aus dem Ersten, Zweiten Weltkrieg kennt, aber dann auch gerne versehen mit irgendwelchen geilen Riesenhörnern. Finde ich nämlich richtig geil. Und dazu dann einheitliche, vornehmlich schwarze Kleidung, aber auch mit roter Verzierung, wobei das halt im Laufe der Zeit ein bisschen weniger wurde und schwarz überwiegt auf jeden Fall und ansonsten halt ein buntes Sammelsurium aus Ballermännern, irgendwelchen Hackgeräten und Stickbombs.
Genau.
Die sehen halt aus wie, ja, so diese Zweite Weltkrieg-Stielhandgranaten so ein bisschen, aber auf Ork, ne? Also große,
ja,
große Ballermänner. Als Verzierung hat man da gerne, wie gesagt, rote Trims und auch die wunderschönen oldschooligen Schachbrettmuster. Findet man ja auch bei Space Marines gerne. Genauso wie auch hier und da mal ein Flammenmuster. Ist jetzt nicht so vornehmlich bei denen, ne? Hat man dann auch eher bei Evil Suns oder Bad Moons auch schon mal. Aber auch gerade wenn man so altes Artwork sich durchguckt, da sieht man immer mal wieder hier und da ein Flammenmuster. Und wie gerade schon angeteasert, also völlig abstoßend und unorkig finden die halt überhaupt schon das Konzept von Tarnmustern, Tarnkleidung, sowas geht nicht. Ne? Das ist für Sneaky Gits das mögen wir nicht. Andere Clans tragen, wie gesagt, gerne sehr, sehr grelle Farben und Muster, ne? Halt da besonders so Evil Suns, die in erster Linie Rot und Orange tragen, oder Bad Moons, die wirklich so ein knalliges Gelb tragen, mit Schwarz abgesetzt, damit das Gelb noch mehr knallt. Sowas ist dem Goff ein Graus. Sowas wird dann auch gerne mal allenthalben mit Spott quittiert. Ne? Vor allen Dingen, wenn, die legen halt auch sehr viel Wert auf Konformität, ne? Und auf Goffheit könnte man sagen.
ja, stimmt. Und, das Goff halt finde ich ja.
Und auch wer da halt irgendwie abweicht, der wird direkt, also mindestens mal irgendwie angeranzt, im schlimmsten Fall verprügelt oder Schlimmeres. Kriegsbemalung und Tätowierung ist bei denen ebenfalls tabu, außer bei Sklaven. Die dürfen sich schon mal die Gesichter schwarz anmalen, aber und Grotz glaube ich auch. Ne, nee, Sklaven dürfen die sich gar nicht, Grotz dürfen sich schwarz anmalen.
Ja, genau.
Aber das war's dann auch. Ne? Aber was die richtig cool finden, wie alle Orks, sind halt irgendwelche geilen Ringe, wo dann irgendwelche kleinen Totenkopf-Trophäen dranhängen. Ne? Sah man früher irgendwie durch die dicken Hauer oder durch die Lippe oder so Nasenring immer mal wieder bei Orks. Schönes Accessoire, auch wenn man sowas mal kitbashen möchte. Ja, die unterlegenen Orkoiden-Rassen, wie zum Beispiel Snotlinge und Gretchens, dürfen keine schwarze Kleidung tragen. Das ist nämlich nur das Privileg der Goff-Orks. Aber wie gesagt, die dürfen sich die Gesichter zumindest schwärzen. Und Sklaven, also Orks sind ja eine große Sklavenhalterkultur. Und die dürfen sich auf jeden Fall nicht irgendwie, also schwarz ist denen so ganz tabu, ne? Weil das ist halt nur großen, bösen Orks vorbehalten. Ja. Ich finde die geil.
Ja, die haben natürlich auch, die Goffheit schieben die auch echt vor. Ja. Also das so als quasi Bugspriet, wenn man das so als Schiff sehen würde, das ist so der Rambock. Da gehen sie halt durch. Und ich finde das auch lustig, dass es nicht nur das Symbol des Stiers, sondern auch so diese sture Art. Das ziehen wir jetzt so durch. Ja. Das ist unser Ding.
Immer mit dem
Kopf
durch die Wand.
Ja, genau. Ich gehe nicht links, ich gehe nicht rechts, ich gehe geradeaus. Ja. Herrlich.
Übrigens, geil früher noch, die gibt es nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob sie noch im Lore gibt. Es gab die Scar Boys. Kennst du die noch?
Ja. Ganz, ganz große Sache. Ich habe tatsächlich, das ist so das Bindeglied zwischen, oder das sind Orks, die sich befinden auf dem Sprung vom Boy zum Boss. Und ich habe damals tatsächlich in meiner Spielweise, ich weiß gar nicht mehr, welche Edition das war, da hatte ich so 220er Mob Scarboys, weil die waren richtig hardcore drauf im Nahkampf. Habe ich geliebt. Ja, Scarboys, mega gut. Ich liebe sie. Ach, naja. Also ich merke schon langsam so irgendwie, das grüne Herz schlägt wieder schneller bei mir. Vor allem, wenn ich an die Kriegsweisen oder nicht Weisen, sondern an die Kriegsmethoden der Goffs oder generell Orks so denke. Und da kommen wir nämlich jetzt mal zu den militärischen Strukturen, die vorherrschend sind bei den Goff-Clans. Genau, und zwar die lieben ja den Nervenkitzel und fühlen sich halt durch den Donner der Schlacht richtig inspiriert und lieben, jeder Ork liebt den Nahkampf. Das kann man jedem Einzelnen zusagen. Ja. Und die lieben es aber auch wirklich richtig doll. Das sind Spezialisten im Nahkampf. Das kennen wir. Space Marines, wenn man sich guckt, die sind alle gut im Nahkampf. Wenn allerdings jemand dann richtig gut ist, wie die Blood Angels oder so, das merkst du dann halt auch gleich. Naja, jedenfalls die sind absolut Nahkampfspezialisten. Und das liegt auch nicht nur daran, dass sie sich immer irgendwie mit den Menschen oder mit anderen Rassen hauen, sondern das liegt halt daran, dass sie halt auch immer irgendwie irgendeinen Vorwand, und die brauchen nur einen kleinen Vorwand, um irgendeine Schlägerei anzuzetteln. Also die, ich weiß nicht, ich habe damals auch Warhammer Fantasy ein bisschen gespielt und da gab es halt so die schöne Stänkerei-Regel. Und da musstest du, glaube ich, für jede Einheit würfeln. Und bei einer 1 gab es eine Stänkerei und dementsprechend musstest du dann nochmal würfeln, was passiert. Und dann gab es manchmal eine wirklich wüste Schlägerei mit Toten. Herrlich. Und so stelle ich mir halt das auch mit den Goffs vor, wenn sie halt jetzt nicht gezielt auf irgendeinen Feind losgehen können, weil ihnen langweilig ist. So, ey, du hast mich geschubst. Ey, was? Oh, und dann gibt es halt eine volle Hauerei.
Wobei herrlich. Die ja auch für Orks alles in allem recht diszipliniert sind. Ne? Also da habe ich mal von einem meiner Lieblingsmodelle, dem Boss Zackstruck, gelesen, dass der da ein super strenges Regiment führt, ne? Und die Orks von dem, der hat ja seine Stormboy-Division, die scheren mal so gar nicht aus, ne? Die sind alle sehr auf Linie.
Ja, also das ist ja auch, also sobald es halt irgendwie nach vorne geht, steht das außer Frage, ne? Es geht eher darum, was passiert, wenn die in der Reserve stehen, dass ihnen dann halt langweilig wird und sich dann halt mit irgendjemandem kloppen. Und genauso geht es ja auch, die fühlen sich halt, wie gesagt, überlegen den anderen Clans gegenüber und versuchen auch da immer irgendwie einen kleinen Streit vom Zaun zu brechen, aber halt außerhalb jetzt irgendeiner gezielten Schlacht, weil die arbeiten ja schon zusammen. Die finden es auch irgendwie ein bisschen spackig von anderen Clans, wenn die jetzt zum Beispiel so schießen mit größeren Waffen. Das ist ja Quatsch. Wir gehen nach vorne, wir kloppen uns Hand in Hand.
Ja.
Genau, und deswegen ist halt auch die Nahkampfbewaffnung ausgelegt die Bewaffnung ausgelegt auf Nahkampf. Und wie vorhin schon erwähnt, die Stielhandgranate ist halt auch echt ein Markenzeichen der Goths. Nahezu jeder hat irgendwo ein paar dieser Stielhandgranaten im Schaft ihrer schwarzen Stiefel stecken oder im Gürtel stecken. Damit kannst du halt gut entweder die als Keule benutzen im Nahkampf oder du kannst in Ruinen und Bunkern ein paar reinwerfen und dann kommen die Feinde raus und dann kannst du sie umkloppen.
Die, also, das ist schon. Die Stielhandgranate als solche ist doch eine Offensivgranate.
Sorry, du warst kurz
weg. Also, ich sagte, die Stielhandgranate an sich ist auch eine Offensivgranate.
Ja, voll. Also, und ich finde, das ist halt auch, ja, dieser Erster Weltkrieg, glaube ich, dieser Kartoffelstampfer. Mhm. Das passt ja auch zu dem Setting, was damals, also das ist ja bis heute geblieben bei den Orks, dass es diese Stierhandgranaten irgendwie noch gibt als Modell. Aber wenn man sich die frühen Modelle anguckt, wenn diese halt so alle sehr, ich sag mal, der deutschen Militärgeschichte so ein bisschen mit Stahlhelm drauf und diese Stiefel, und das war ja das Modellprinzip von denen damals. Das ist schon alles sehr darauf geeicht. Und das hat sich aber durchgezogen, aber ja, die Stielhandgranate ist passend zu den, oder Stickbombs, die nennen sie es ja klar, Dolly Stickbombs. Die besten finde ich übrigens, wenn das so eine dicke, fette Bündelgeschichte ist, die Panzerboys, Panzerknackers benutzen. Herrlich. Jedenfalls.
Da ist allerdings mein Favorit der mit dem Hammer, die Rakete als Hammer einfach an so einen Stock gebunden hat und dann damit alles kaputt hauen möchte.
Das ist tatsächlich auch ein wirklich gutes Modell, ja. Genau, und wie es nicht anders sein soll, die Goths lieben den Nahkampf, da wollen sie schnell hin und dementsprechend haben sie extrem viele Kontingente Stormboys, die halt möglichst schnell nach vorne und in den Nahkampf fliegen können. Und die haben auch viele Bosse, so Nobs, die dann, weil die halt viele große Orks haben, viele starke Orks und so Boss-Mobs, die raufen sich halt auch gerne zusammen, um dann im Nahkampf so richtig fett auszuteilen. Also man kann einfach nichts anderes sagen, die kämpfen nicht irgendwie um zu überleben, sondern die leben um zu kämpfen. Also das ist halt, die lieben einfach den Krieg. Das zeigt sich auch wirklich schon in der Kinderstube, können wir jetzt mal sagen. Und zwar, wenn die Orks schlüpfen. Orks wissen vielleicht da draußen nicht alle, aber die schlüpfen, und das sind ja alles Pilze, und die frisch geschlüpften, sehr jungen Orks heißen, das wissen vielleicht nicht so viele, Haggels. Und Haggels müssen sich erstmal behaupten. Man könnte sagen, die müssen von klein auf an sich gegen andere Haggels kloppen oder gegen übereifrige Grotz, Gretchen, Squicks, alles, was halt so die orkische Kultur so ausploppen lässt aus diesen Pilzen. Und später, wenn die Goth-Haggels sich langsam sammeln, dann führt das halt häufig auch zu gefährlichem Kräftemessen. Und das zeigt sich dann in Wettkämpfen, wenn die so rituelle Stierkampf-Hörnerhelme tragen und richtig schön klassisch aufeinander knallen. oder ihre Körper aneinander schlagen lassen. Richtig einfach mal mit Spaß und Wucht, bis halt einer da niederliegt, tot oder benommen, bis auf jeden Fall einer aufgibt. Und es geht einfach um dieses Dominanzverhalten, wer ist der Stärkere, ich bin der Stärkere, du bist nicht der Stärkere, etc. Und Stärke heißt Macht, Macht gleich Recht. Und das ist halt die Endloskette, die die Goths leben und lieben.
Might is right.
Might is right, genau. Nils, was hast du noch dazu zu sagen?
Ja, Kriegsführung und Armeen der Goths, das habe ich dazu nämlich zu sagen, mein lieber Freund. Denn Goths verachten halt Irreführung, Heimlichkeit und Taktiken wie Hinterhalte und Herumschleichen oder herumschleichen, beziehungsweise die sich halt dadurch halt auszeichnen. Das ist nämlich halt extrem feige und auch an dieser Stelle wieder unorkig. Es hat halt diesen wunderbaren Stempel unorkig halt drunter gekriegt. Also wer braucht diesen Schrott? Goths auf jeden Fall nicht. So.
Nee.
Pui, pui. Ganz ja. Genau. Gorg und Morg mögen es ihnen verbieten, sich wie manch andere Clans in Bäumen zu verstecken. So. Und ja, das ist halt, es spricht halt komplett gegen die, gegen deren, jetzt könnte man fast Natur eigentlich sagen, ne? Oder gegen das, was sie halt direkt auszeichnet. Oder ja. Doch, was sie direkt auszeichnet halt, ne? Und für Goths ist halt ein Krieg nur dann ein richtiger War, wenn er mit donnerndem Gebrüll, donnernden Stiefeln und blutigen Chopperhieben beginnt und ein Frontalangriff in seiner reinsten Form halt genau das ist, was die sich selber servieren, sage ich jetzt mal. Und das sieht man halt an dem, ja, an dem Kampfstil, beziehungsweise wenn man da jetzt so von Stil sprechen kann, ich finde es ja persönlich ein bisschen schwierig, wenn das Einzige, was zählt, einfach nur in die erste Reihe stürmen ist und dann einfach nur austeilen, ist eine bestimmte Art von Stil, aber ich finde, es ist ein bisschen, es klingt anfangs ein bisschen, also nach ein bisschen mehr. So, wenn man von Stil spricht und die bevorzugte Taktik des Clans ist halt einfach direkt nach vorne und alles kurz und klein schlagen.
Jo. So.
Das ist das so, das Große. Das Schöne ist, das ist ja eine sehr kompakte Umschreibung der Art und Weise, wie man zu kämpfen hat. Da kann man ja absolut nichts dran falsch verstehen. Das kann ja gar nicht falsch interpretiert werden oder sowas. Das ist einfach nur, ne? So, ganz einfach. Hinzu kommt, sie sind gute Schlachtfeldstrategen, aber subtil sind sie eher weniger. So. Nee. Nicht so, das ist nicht zwingend so das Ding halt, ne? Und ihre Taktik beginnt und endet oft mit einem klassischen schreienden Angriff direkt in die feindlichen Geschütze. So.
Ja, da muss ich tatsächlich einmal auch echt schmunzeln. Wir hatten ja vorhin einmal kurz diese Literatur bei Warhammer 40k einmal kurz aufs Korn genommen, wenn es um Orks geht. Aber das war tatsächlich so eine Textpassage oder so eine, oder das kam in ein paar Textpassagen vor. Da musste ich echt schmunzeln. Bei dem einen Roman, den ich gelesen habe. Das sind Orks, die irgendwie eine Technikwelt des vom Admächter irgendwie belagern, angreifen oder irgendwas. Und die ganzen Techpriester fangen an, irgendwelche ausgetüftelten Strategien und Todeszonen zu kreieren. Und hey, wenn wir da jetzt so und so viel Geschütze hinstellen und dann auf die schießen, dann lenken wir die ja da und dahin. Weil ist ja klar, da wo. Und da musste ich echt schmunzeln, weil in diesem Buch das recht deutlich rüberkam. Okay, die haben mit extrem vielen Geschützen dann auf eine Stelle geschossen, um die Orks abzulenken. Aber nee, die Orks sind genau dann dort im Angriffsmodus gewesen, weil da klar, viele Geschütze, also viele Gegner. Und
das macht natürlich Bock dann, da muss man ja hin.
das, da muss ich tatsächlich auch das Buch beiseite legen und ein bisschen lachen, weil das ist so richtig, richtig typisch Ork. Und die Goths sind ja wohl wirklich dann das Markenzeichen, um das nochmal zu unterstreichen. Ja,
ja, das ist sehr gut, dass du es erwähnt hast, weil das unterstreicht natürlich schon dieses fast religiöse Verhältnis zum Nahkampf oder auch zum Kampf, was die Goths halt haben. Ja. Und ihre, weil ihre Armeen halt auch überwiegend aus schwer gepanzerten und brutalen Nahkampfeinheiten bestehen halt, ne? Das ist ja auch so das Aushängeschild halt. So Nahkampfmaschinen. Genau. Ich hätte da noch was zur Truppenstruktur zu sagen. So, und ein typischer Goth-Mob umfasst halt mindestens 20 Orks, oftmals halt aber auch weit mehr. Das ist auch nur so, dass ein loses Mindestmaß, würde ich das jetzt mal so sagen. Und eine echte Goth-Horde kann sogar hunderte bis tausende Orks umfassen, die halt in gewaltigen Formationen losmarschieren, wenn wir das mal so nennen, wenn wir marschieren nennen wollen. Ich würde eher Walzen sagen. Walzen klingt, glaube ich, ein bisschen cooler. Das würde, glaube ich, auch eher dem Ganzen gerechter werden. Das ist halt so ein bisschen, ja, oder?
Es gab bei Warhammer 40.000 so eine Spezialtaktik, die gab es schon immer. Später gab es dafür auch eine Variante, wo man Command Points ausgeben konnte. Und zwar hieß sie immer die grüne Flut. Und tatsächlich, ich glaube auch bei irgendeinem früheren Format, irgendeiner Edition zu Armageddon, ich glaube, wie hieß denn das denn? Als es halt so ganz große Megaschlachten gab. Da gab es halt immer diese Formation, auch grüne Flut oder endlose Flut.
Apokalypse war das, waren, ne?
Halt immer Apokalypse, wie komme ich jetzt auf, ja, genau, Apokalypse, genau. Und da waren dann halt auch immer diese grüne Flut, man sprach immer von so einer Flut, so ein endlos oder ein wogendes Meer. Das ist immer so den Vergleich, den man ziehen kann, wenn die Orks so als Welle da irgendwie anmarschiert kommen. Angelaufen, angewalzt, angebrochen,
also ja. die Welle, die losbricht und so. Das hast du natürlich echt sehr schön jetzt nochmal hervorgehoben dadurch halt, ne? Das ist, ja. Man könnte auch Lawine sagen.
Mhm. Auch, ah ja,
ne? Auch Lawine Beschreibung, auch ja. Sehr schön, finde ich, ne? So, ja. Die Goths ziehen halt in den Krieg oder walzen in den Krieg. Die alte grüne Lawine, der Boden bebt halt und so eine donnernde, grünhäutige Lawine aus Stahl, Muskelkraft und Gebrüll ballert einfach nach vorne und lässt dann halt gar keinen, also absolut keinen Stein auf dem anderen und schön. Also ich kann das schon verstehen, eure Begeisterung auf jeden Fall dafür, also für diese Fraktion. Es ist ja schön dargestellt halt, ne? Wenn man so richtig Bock auf so extreme Nahkampf beziehungsweise so extrem brutale Kriegsführung irgendwie hat, irgendwie dann im Tabletop und leicht chaotisch, dann wann, wer weiß, keine Ahnung. Also ich kann's verstehen. Mal gucken, vielleicht brauchen wir noch irgendwie so 2-3 Ork-Folgen irgendwie und dann fange ich selber an, Orks irgendwie zu bemalen oder so. Ich weiß es nicht.
Du wolltest doch mal was anderes als immer rot machen. Du kannst jetzt mal grün und schwarz. Das ist doch
schon was. Und Schattenblattmuster. Ja. Na, gucken wir mal, wenn es soweit ist. Aber in der Zwischenzeit können wir hier auch noch ein bisschen über Unterstützungseinheiten reden. Der Goths nämlich. Denn neben den Boys sind halt auch klassische Ork-Spezialisten Teil von so einer, von so einer klassischen Streitmacht, ne? Da haben wir die Weird Boys. Das sind ja die Psioniker oder die Ork-Skriptoren, so. Mhm.
Ja.
Die dann halt die Frontlinien einreißen können oder versuchen einzureißen mit halt ihrer psionischen Energie, die sie halt kanalisieren können. Wie auch immer das stattfindet, ich finde es bemerkenswert, dass es überhaupt funktioniert, bei diesen laufenden Gewächsen halt so. Dann haben wir noch MechBoys. Das sind halt, also wie man schon am Namen ja hören könnte oder vermuten könnte, sind das quasi die Tech Marines der Orks. So, und also die Waffen und Maschinen improvisieren halt, also die MacBoys improvisieren halt Waffen und Maschinen, oft halt auch so direkt auf dem Schlachtfeld, ne? Also dass sie dann so im Getümmel irgendwas zusammennageln oder irgendwie so und dann, keine Ahnung, hier, bitteschön, geht jetzt wieder oder jetzt hast du was Neues oder wie auch immer halt.
Ja, also in jeder Armee hast du eigentlich irgendwelche MacBoys mit am Start.
Es sind aber grundsätzlich ja mehrere, ne? Das ist jetzt ja nicht so, dass es so einen gibt pro Armee, sag ich mal, oder?
Ja.
Klar. Das sind es gibt auch MacBoy, ich glaube, in irgendeinem Teil waren auch mal Brennerboys. Also das sind solche Orks, die, das sind quasi MacBoy-Azubis, die haben große Schweißgeräte dabei, mit denen sie halt gleich vor Ort irgendwelche Panzer auseinanderschneiden können oder halt die Düse ein bisschen aufdrehen und das dann halt als Flammenwerfer nutzen können. Also MacBoys hast du eigentlich auch deutlich mehr zum Beispiel dabei als Weirdboys, also diese als Psioniker. Die gehören einfach in jede Horde rein. Die schrauben an den Buggies rum, an den Pickups, an allem.
Ja, cool.
Ja.
Ja. Dann haben wir hier noch die Rundherz. Spricht man die so aus?
Genau.
Rundherz?
Rundherz.
Rundherz.
Die tauchen. Rundherz. Genau. Die sind auf jeden Fall zuständig, zum Beispiel um die Snotlinge und Grottlinge und Grotzgretchens, wie sie alle heißen, so ein bisschen bei Laune zu
halten. Also alles das, was nach schleimigen Auswurf klingt, halten die in Schach.
Ja.
So.
Genau. Die peitschen die ein und schieben die dann voran und mit ganz viel Geschrei und Tritt.
Ja.
Gretchens und Schnodder und Rotz und wie sie alle heißen und überhaupt und sowieso, ne? Und und unterstützt werden sie dann halt durch Maschinen wie Killer Cans oder gelegentlich Death Dreads, die wie wandelnde Mordinstrumente durch die Reihen flügen, ne? Und diese Killer Cans, das sind doch quasi diese laufenden Mülleimer, sage ich jetzt mal, wo Arme und Beine dran sind mit so Kreissägen und sowas, oder?
Genau.
Ja.
Das sind die quasi Ork Dreadnoughts, nur dass da halt ein Grott drin sitzt, ne? Der den einfach befehligt. So.
Grottnoughts.
Genau, und schön, dass du das tatsächlich sagst, weil es gibt durchaus größere Killer Can und Death Dread Mobs, die dann halt weil die auch sehr nahkampflastig sind, die werden tatsächlich häufig eingesetzt zum Unterstützen der Infanteriemassen. Und dadurch, dass halt die Goths eher weniger darauf aus sind, Snotlinge, Grotz, Gretchens mit nach vorne zu nehmen, also den messen sie überhaupt gar keinen Wert bei, tolerieren sie aber irgendwie in den Killer Cans oder Death Threats. Man könnte aber auch munkeln, dass sie gar nicht wissen, dass da häufig nicht wissen, dass da Grotz drin sind. So, das finde ich auch irgendwie ein bisschen lustig, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt. Und ein kleiner Fun-Fact, die damaligen Ork-Cyborgs und Co., die waren ja alle aus Metall. Mhm. Und ich habe mir tatsächlich irgendwann mal bei einer Ebay-Auktion, also drei hatte ich schon, und dann habe ich mir bei einer Ebay-Auktion nochmal, ich glaube, 6 dazu geholt, und das ist tatsächlich ordentlich gewichtig. 9 Killer Cans, also die kleinen Cyborgs, alle aus noch Vollzinn. Die werde ich auch irgendwann nochmal fertig machen, und dann habe ich da so ein gutes Kilo, mit dem ich dann halt spielen kann. Und wenn der Gegner am Gewinn ist, kann ich halt anfangen, mit Killer Cans nach ihm zu werfen.
Du hast Rückenprobleme, bis du beim Gegner angekommen bist.
Das kann gut sein. Aber dafür habe ich ja Kinder, dass die das dann dahin
schleppen. Das stimmt. Die kannst du dann noch wie so ein Runtard einpeitschen einfach.
Ja.
Kindern läuft ja auch immer irgendwelche Schnodder aus der Nase. Da hast du dann deine eigenen
Snotter. Ja, das ist, passt schon irgendwo halt so, ne? Das ist schon irgendwie wilde Nummer auf jeden Fall. Aber naja, was ich ziemlich interessant noch finde, ist auf jeden Fall so dieses ich weiß nicht, ob man das sagen kann, dieses Prinzip, wenn man irgendwie einen gemeinsamen Nenner hat, was das dann halt für Auswirkungen halt haben kann. Also gemeinsamen Nenner im Sinne von, wenn man jetzt ein gemeinsames Ziel hat oder die gleichen Ziele oder das gleiche Ziel wie der mir gegenüber, mit dem ich so im normalen Leben aber sonst nie was zu tun hätte, weil es halt eine komplett andere Person ist, im Sinne von andere Personen mit ganz anderen Interessen, als dass man, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, dass man jetzt nicht unbedingt was miteinander zu tun hätte, halt sowas. Ne? Also so nach dem Motto, nur weil wir alle Warhammer zocken und geil finden, heißt es noch lange nicht, dass wir, weiß ich nicht, mit allen Leuten, die das machen, großartig was anfangen können, halt so. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich hinaus will, ist die Homogenität der Armeen. So. Denn im Vergleich zu anderen Clans wirken halt, oder anderen Armeen von anderen Clans halt, wirken Goff-Armeen halt oft einheitlicher und organisierter. Nicht, weil sie disziplinierter werden, sondern weil sie sich alle auf dasselbe konzentrieren, also das gleiche Ziel haben, und zwar den Gegner halt in Stücke zu hauen. So, das finde ich dann auch nochmal ganz interessant, dass das halt, dass diese durch diese reine Brutalität und dieses Chaos, diese Gewalt, das trotzdem dazu führt, dass die halt, also dass so ein riesengroßer Mob dann mitunter so auf Linie ist, dass er halt wirklich funktioniert, also strategisch funktionieren kann. In der Theorie zumindest.
Ja. Ja, man also die Goffs, wie gesagt, ne, Nahkampf etc., das ist ja, wie gesagt, deren Thema. Die leben aber auch diese Art und Weise aus, und zwar auf einer, auch fast auf einer perfektionistischen Art und Weise. Orks suchen ja immer Gegner, also egal welcher Clan, suchen Gegner, um sich mit denen zu messen, sich mit denen zu kloppen. Die lieben halt eine ordentliche Schlägerei. Was aber auch nochmal besonders ist, viele machen das just for fun, und die Goffs machen das so lange mit dem Gegner, sich kloppen sich mit dem, bis der gebrochen ist. Also bis er da, und suchen sich dann sofort den nächsten Gegner. Das heißt, wenn du im Nahkampf mit den Boys bist und die hauen beispielsweise einem imperialen Soldaten einen Arm ab oder ein Bein ab oder irgendwas dergleichen, dann merken die instinktiv, das ist dann schon kein Gegner mehr, und ignorieren da dann das strampelnde Häufchen und ziehen weiter und suchen sich gleich den nächsten Gegner, um sich halt mit dem zu messen oder den umzuhauen. Also einfach wirklich jedes potenzielle Ziel umzuhauen. Andere wiederum würden jetzt zum Beispiel noch so lange auf diesen imperialen Soldaten eindreschen, bis er halt matschig ist, oder würden gleich anfangen, ihn zu plündern, um zu gucken, ob er irgendwas Wertvolles dabei hat, oder fangen an zu futtern, weil die Hunger haben oder was auch immer. Und Goffs sind echt der Inbegriff von gleich der nächste Gegner. Gleich der nächste Gegner, um sich zu messen.
Und das wird ja auch spätestens also, dann richtig interessant, wenn du einen Gegner so auf Augenhöhe aufstellst.
Ja, ja, ne? Space Marines sind ein herrlicher.
Naja, Gegner, wir hatten ja aber schon mal das Thema mit dieser kleinen Umleitung oder nennen wir es mal eine Verkettung, interessanter Verhältnisse, so, oder brisanter Situationen, wo auf einmal Gorks auf Tyrannien getroffen sind.
Ja.
So, und beide passen sich ja permanent der aktuellen Situation des Kampfes halt an und oder dem Gegner halt an, so dass sie halt immer krasser werden können. Und das ist ja wie so ein Perpetuum mobile eigentlich.
Absolut. Ja, da bin ich auch mal gespannt, ob Inquisitor Krüppmann da eine Exit-Strategie hat, weil im Endeffekt füttert der dadurch die Tyranniden unentwegt mit der Ressource Biomasse und die Orks mit der Ressource Krieg, und beide wollen ja auch nichts anderes als das. Das
ist also halt richtig geil, ne? Hat er sich gedacht so, ja, okay, warte mal, wie regel ich das? Ach, darüber kann sich dann Zukunftskrüppmann kümmern. Ich mache jetzt erstmal Siesta, Freunde.
Ja. Zukunft, Schmukunft, dachte der sich.
Nach mir die Sinnflut, Freunde. Ja. Weg ist das Problem. Ihr wolltet ja jetzt eure Ruhe haben, habt ihr, also bedankt euch. Ne? Und hört auf rumzumeckern, so sieht es nämlich aus.
Ja, ich wollte eigentlich noch kurz was zu den, um nochmal kurz das Arsenal da aufzugreifen. Also, ja, die irgendwie habe ich immer im Kopf, das sind halt so
Idioten.
Ja, weiß ich nicht, wenn man so eine Nahkampfarmee wie so Goth-Orks halt vor Augen hat, ne, dann hat man halt immer irgendwie die so als primitive Dümmlinge, die sie auch irgendwie bestimmt sind, ne? Aber so, keine Ahnung, primitiv im Sinne von, die nehmen sich halt irgendwas Scharfes in die Hand und irgendwas, was laut Peng macht, in die Hand und dann laufen die in Richtung Gegner und hacken und ballern rum, so, ne? Aber, weil die haben ja auch das Konzept des ehrenvollen Kampfes, was die, also die haben da ein Konzept von, das ist aber komplett anders als das, was wir haben. Ne? Bei den Orks ist ja Masse ist Macht und Stärke durch Zahlen sozusagen. Ne? Und das finde ich halt auch ganz toll. Ne? Und aber es sind halt auch totale Pragmatiker. Also die sind ja alles andere als irgendwie Technik verdrossen. Ja? Und so tragen Goff-Nobs zum Beispiel genauso wie alle anderen großen Orks, die halt irgendwie ein bisschen zu Reichtum gekommen sind oder Ressource, Zähne genug auf Zahn haben, tragen die gerne Mega-Rüstung. Finde ich übrigens richtig geil. Mhm. Fand ich aus Zinn, auch wenn die irgendwie total kacke und klobig aussahen, ich fand die aus Zinn schon geil. Ich finde die aktuellen richtig cool. Das sind halt einfach quasi die Terminator-Rüstungsversion für Orks. Und ja, damit laufen die, wenn es irgendwie geht, in die Schlacht. Also die gucken halt auch immer, dass die nächstgeilere Waffe, weil nächstgeilere Waffe bedeutet ja, dass der nächste Kampf damit auch nächstgeiler wird. Und mehr wollen die ja gar nicht. Und so verfügen die halt auch, zum Beispiel habe ich meiner Recherche gesehen, dass sich immer mehr Energie klauen, was ja im Prinzip Hightech ist für so einen Ork, ne? Immer größerer Beliebtheit bei denen, weil man damit halt noch besser Gewalt ausüben kann. Also was dann wiederum zu noch mehr Prestige und Ansehen führt. Und so kommt es halt, dass die über die größte Anzahl von Nobs, also das sind die Bosse, ne, und die werden dann halt auch gerne in Truppen, so Veteranentruppen oder Eliteeinheiten zusammengefasst, oder halt auch Stormboys. Stormboys ist, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, aber ist egal, ich finde die nämlich geil, darum sage ich es nochmal, ja. Das ist halt der Assault Squad von Orks, ne? Und da hast du halt einfach sehr mutige Orks oder verrückte Orks, die sich halt ein Raketentriebwerk auf den Rücken binden und dann halt, genau, und dann halt damit Sprungattacken ausführen können, ne? Wie Assault Marines. Und wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, die haben sogar einen Named Character als Anführer, und zwar ist das Zack Struck. Ein richtig geiler Ork, dem irgendwie die Beine irgendwann mal abgeschossen wurden oder irgendwie sowas. Und der hat jetzt so wie heißt die noch irgendwie? Ich glaube, die heißen Geierklauen oder sowas, haben sie die, glaube ich, genannt. Ne? Finde ich richtig cool.
Ja, auch so eine eBay-Auktion habe ich mir irgendwann geschossen, aber wie ihr das kennt, Pile of Shame. Und ich habe tatsächlich auch von diesen Raketenjungs habe ich auch noch einige liegen.
Da hatte ich auch
die meine. Reichen locker für 220er Mobs oder so. Das auch halt diese guten mit Metallraketen hinten dran. Herrlich.
Ja, ich hatte, weil ich während Corona echt zwischendurch Geldnöte hatte, habe ich meine Ork-Armee verkauft, dem lieben Marcel. Da die waren größtenteils noch nicht bemalt, aber wollte ich immer mal gemacht haben. Und da war auch ein Zackstock bei. Und da habe ich auch überlegt, so, eigentlich den hättest du gern behalten. Aber naja. so ist es. Ja, also im Endeffekt leben diese Typen halt für den Kampf. Und wie, ich glaube, Nils hat das vorhin schon mal gesagt, und das ist für die halt im Prinzip eine religiöse Handlung, ne, in den Krieg zu ziehen.
Ja.
Und ja, wir haben jetzt hier noch Punkt 7 Taktik, aber das haben wir im Prinzip alles schon mehrfach gesagt. Ne? Also es ist eine grüne Welle aus irren, riesigen, starken, harten Orks, die halt einfach an den Gegner wollen, so schnell wie es geht, so hart wie es geht, zur Not auch mit Buggies und Panzern und Transportern. Wenn man runterfällt, ist man tot, um mal eben Gorka Morka nochmal zu zitieren. Und ja, und die folgen halt einfach blind ihrem Warboss und versuchen halt eine möglichst gute Keilerei zu erleben.
Das muss sich auch ein bisschen lohnen, ne?
Hauptsache.
Ja, eben. Also man ist ja auch ein Stückchen weit gekommen schon, ne?
Genau.
Ja. Ja, es bleibt natürlich noch einiges zu den Goths zu sagen. Es gibt nämlich tatsächlich auch Goth-spezifische Einheiten, aber da gehen wir jetzt heute nicht mehr drauf ein. Nicht, weil es nicht zu den Goth-Clan-Folge passt, sondern eher, dass die speziellen Einheiten rund um Gutskull entwickelt wurden. Als Strategie, Taktik, um das anzuwenden. Und tatsächlich würde ich oder wir würden dann eher in der Gutskull-Folge, die ihr euch auch noch freuen könnt, da würden wir mal drauf eingehen, weil das ist schon irgendwo eher so ein Markenzeichen von ihm, anstatt das zu allen Goth-Clans, die es überall im Universum gibt, so zu pauschalisieren. Vereinzelt gibt es die bestimmt, aber tatsächlich ist es eher so seine Horde, bei der die so rausstechen. Und dann bleibt auch nicht mehr viel anderes euch zu erzählen, außer unsere Playlist.
Ja.
Ja. Ich kann ja auch gleich mal anfangen.
Mach.
Genau. Wir haben die schwarzen Stiefelschäfte und die marschieren gerne und dementsprechend würde ich gerne von Across the Border Black Boots Marching mir wünschen. Netter Folkpunk.
Sehr schön, sehr schön. Dann mache ich mal weiter. Ich habe von The Plasmatics The Damned, also den Song The Damned, finde ich sehr sehr geil einfach nur. Der ist wirklich top. Und darauf gekommen, dass das irgendwie passen könnte, bin ich durch dieses granatengeile Musikvideo, was dazu existiert, zu diesem Lied, also ein originales Musikvideo auch, muss man an dieser Stelle sagen. Und wenn ihr das nicht kennt, auch ihr beide nicht, seht euch das an, hört euch das auf jeden Fall an. Kleines Ding noch, das ist von 1983. Dieses Musikvideo. Also, es wird wild.
Oh, cool.
Ich liebe alte Musikvideos.
Ja, weil es die besten sind. Es sind mit Abstand die besten. Ne? Bonnie Tyler kann da ein Lied von singen. Haha, so sieht's aus. Ne? Aber es ist einfach nur mega geil. Haut euch das mal echt. Guckt euch das gleich am besten im Anschluss direkt mal an. Ich finde das wirklich, das muss man gesehen haben. So, Dennis, hau mal raus jetzt hier. Was hast du da?
Ich hätte gerne, weil es irgendwie sehr gut passt und wo wir gerade schon bei alter Musik sind aus den 80ern, hätte ich gerne Boys, Boys, Boys von Sabrina.
mega geil.
Ist ein Kracher. Und ich weiß nicht, ob es da ein Video von gibt. Gibt garantiert irgendwie, also wenn damals davon kein Video gedreht wurde, und ich glaube, da gab es sogar eins, wo die irgendwie in so einem Swimmingpool ist oder sowas, ne? Lohnt sich bestimmt, sich anzugucken. Das ist ja schon, war eine attraktive Dame. Sehr gut.
Boys, Boys, Boys. Herrlich. Ja, und dann würden wir euch an dieser Stelle ins Wochenende entlassen. Oh,
darf ich noch einen Honorable Mention hinterher schieben für ein Dings? Ich weiß nicht, könnte ein bisschen schwer sein, also so von der Thematik oder so, um sich das anzuhören, aber finde ich auch sehr passend, und zwar das Gedicht, das gibt es aber auch auf Spotify als zum Anhören, von Rudyard Kipling, das Gedicht Boots. Gerade ganz präsent als Soundtrack von 28 Years Later. Und da geht es halt um Krieg. Und zwar für den zweiten Burenkrieg in Südafrika. Das behandelt das. Ne? Aber das ist sehr, sehr, sehr goffig, so der Inhalt davon. Also muss nicht mit in die Playlist, aber wer sich das mal anhören möchte, ist da gibt es eine zeitgenössische Tonaufnahme und die ist extrem atmosphärisch. Kann ich sehr empfehlen.
Gut zu wissen.
Ja.
Ja. Dann würde ich sagen, an einige an euch da draußen, bis übermorgen. Wir freuen uns.
Ich wünsche euch allen viel Spaß.
Ansonsten, genau, wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen guten Morgen, schönes Wochenende, schönen Wochenanfang. Bis denn.
Adieu da.
Bis denn. Tschüss.